Vor 2 Jahren hat meine Schwester mir den Teddy hier mitgebracht. Und den hatte sie über 30 Jahre in ihrer Puppenkiste versteckt. Und mit dem Teddy waren so die ersten Lebensmonate doch so ins Leben reingegangen. Von meiner Mama geschenkt, ja. Und der ist wirklich alt, ne? Der wird jetzt sicherlich bald auch 54 Jahre alt. Mal sehen, wie lange der noch braucht. Und ich fragte mich so, ist alt immer gleich wirklich alt und leblos, verbraucht, ist alt schlecht, ist alt von gestern. Und der hat allerdings viel durchmachen müssen, gerade so in seinen frühen Monaten. Ich hatte ihn mal gerne am Ohr genommen und hin und her oder auch schon mal hinter die Couch, oh, dann fallen lassen und sein Kopf ist auch ein bisschen angekraxt. Aber wenn ich den anschaue in seinem Gesicht, dann bin ich ganz tief berührt, weil ich den Blick kenne. Und dann verbinde ich damit immer auch Zuversicht und ein Stückchen Glück, persönliches Glück. Und das ist ganz kurios. Der war also wirklich jahrzehntelang verschollen und ist dann wieder da. Alt ist nicht immer alt. Und manchmal kommt es mir vor, als ob es das eine ganz tiefe Bedeutung hat, dass so für unser Leben auch das Alte gerade das Neue wieder hervorbringt und das Frische, das Gute, das was sein soll. In der Predigt geht es jetzt darum, um alt und neu, um das, was gestern war, das, was heute ist. Und Heike hat den Text ja schon auch gelesen in Römer 11. Ich lese mal ganz kurz an. Ich mache so eine Homilie daraus, so Vers für Vers. Wenn das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen werden und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft, und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Erstmal so bis Vers 17. Das Bild des Ölbaums ist für Paulus ein Schlüssel, wie Christen und Juden miteinander umgehen sollen, wie sie zueinander stehen, wie der alte Glaube aus dem Jüdischen steht auf einmal zu dem neuen Glauben, der durch diesen Jesus in Jerusalem verkündigt wird. Und dass Jesus, der ja selber Jude nur gewesen ist, aber der gekommen ist als Retter dann nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen in der Welt. Auf einmal doch etwas ganz Neues, was vorher gar nicht so im Blick war im Volk Israel. Alt und neu. Wie stehen die zueinander? Und Paulus benutzt einen Ölbaum dazu, um das Verhältnis zwischen Christen und zwischen Juden so darzustellen. Hast du einen zufällig da? Ja, David? Oh, David, du bist klasse. Ein Ölbaum kann so 6 Meter hoch werden. Und die Frucht des Ölbaums ist so Zeichen für Schönheit, Stärke, Segen, Wohlstand. Und wer so einen Ölzweig hat, so einen Zweig von diesem Ölbaum, das kann so Freundschaft und Frieden heißen. Und selbst als Noah feststellen wollte, ist das Wasser schon zurückgegangen, da kam dann letztendlich eine Taube mit einem Ölzweig im Schnabel, nicht? Und hat verkündet, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Also dieser Baum hat schon was, ja, und die Früchte reifen im Herbst und werden im November geerntet. Der Ölbaum gilt als König der Bäume in Israel, Richter 9, Vers 8. Das Öl seiner Früchte wurde bei Krönungen verwandt. Ölzweige auch beim Laubhüttenfest haben eine große Bedeutung und ganz praktisch im Alltag. Daraus wird also Salben zubereitet, Haarpromenade, Brennstoff, Medizin und es dient auch als Nahrungsmittel. Also ein Lebensbaum, ein richtiger Baum des Lebens für Israel. Und Paulus sagt jetzt nun, wie Christen und Juden zueinander stehen. Das möchte er an diesem Lebensbaum deutlich machen, der für Israel ein ganz wichtiger Baum war. Und dann redete er, dass Zweige abgebrochen worden sind. Und dazu steht wirklich auch diese Geschichte in Israel. Israel, also bis in die Neuzeit hinein, eigentlich immer dachte, das, was in Babylon geschehen ist, das ist die nationale Katastrophe, die kann nicht überboten werden. Und das hatte man Jahrhunderte, Jahrtausende immer als Leid mitgetragen. Für die Juden, Babylon, das war, da ist was abgesägt worden, da ist dann der Baumstumpf nur übrig geblieben von dem Baum Gottes. Das war einfach zu heftig. Da war zu viel Sterben, zu viel Auslöschung. Und wenn man das so auch einmal realistisch besieht, dann sind ja auch die beiden Katastrophen, die das jüdische Volk vor Jesus betraf, einmal 733 durch die Assyrer, da sind die 10 Stämme Israels in alle Welt schon verstreut worden, schon zu diesem Zeitpunkt. Und dann noch einmal 588 vor Christus durch Nebukadnezar. Da sind dann eben auch die Juden, die da gewesen sind, aus den Stämmen Benjamin und Juda, die sind dann bis zu 70 Jahre an den Flüssen Babylons gewesen zur Fronarbeit. Und viel Sterben war dabei. Und Israel hat gelernt, sie sind von Gott weggelaufen, sie haben sich gegen Gott gerichtet. Ja, sie haben das so auch erlebt, dass Gott ein Gott des Gerichtes ihnen gegenüber war. Aber dieses Gott des Gerichtes ist auch ein Gott der Liebe, der die Erwählung des Volkes Gottes nicht aufgegeben hat. Und Gott gereut nicht seine Erwählung und seine Berufung. Und da kann Israel ganz viel erzählen. Und naja, da ist Israel wirklich so ganz alt hergebracht, so leidvoll. Also man kann das nicht mit einem Gegenstand vergleichen. Aber Paulus sagt, es ist wie ein Ölbaum und die Zweige sind ausgerissen, richtig, abgeschnitten. Und jetzt werden in diesen hinterlassenen Wunden an diesem Baum geschieht etwas, dass etwas Neues eingefropft wird, das Leben eingefropft wird. Und etwas, was gar ganz für mich schwierig zu verstehen ist als Städter sowieso, dass man das machen kann, dass man edle Zweige einsetzt, vielleicht auch an Bäumen, die vielleicht nicht so edel sind, aber die auf einmal eine viel bessere Frucht dann hervorbringen. Kannst du an der Stelle uns einmal das vielleicht noch etwas besser sagen, Gerda?
Ich kann mich erinnern, dass mein Vater, der war auch Baumwart, nannte sich das. Und er hat, das ist jetzt natürlich eine Krücke, aber damit wir das sehen. Er hat im Herbst die edlen Zweige geschnitten und hat die Bäume, die nicht so gut getragen hatten, hat er gekappt. Und dann hat er hier so eine schräge Schnittstelle gemacht und hat den neuen Zweig, die hat er sich besorgt. Das waren ganz edle Äpfel oder Pflaumen oder Kirschen, was er haben wollte. Die hat er dann in diesen schrägen Anschnitt reingeschoben und hat die mit Bast zugemacht. Manchmal hat er es auch noch, damit es nicht austrocknet, mit Wachs abgedichtet. Und dann hat er immer gesagt, unten der Baumstamm oder die Wurzel, die ist viel stabiler als die von diesem Veredelten wäre. Die ist nicht so krankheitsanfällig wie die Veredelte. Die ist robuster. Deswegen lasse ich die Wurzel drin. Aber der Ertrag, der ist hier oben viel höher. Und deswegen hat er dann die Sachen, die ihm nicht so gut gefielen, hat er eben zurückgeschnitten, manchmal ganz tief, manchmal hat er auch nur an einem Baum mehrere verschiedene Sorten aufgepfropft. Das erinnert mich, also was mein Vater oft im Winter losgezogen ist und hat umgepfropft. Und ich habe auch gedacht, so pfropfen, ich komme ja aus dem Schwäbischen. Ich habe mich überlegt, gibt es das Wort pfropfen auch im Hochdeutsch? Ja, na. Und pfropfen ist ja etwas eigentlich, wo ein Flaschenverschluss. Und wenn man da was einpfropft, dann ist es luftdicht. Dann soll etwas bewahrt bleiben. Aber an dieser Stelle soll nicht etwas bewahrt bleiben, sondern das Neue holt sich die Kraft aus der vorherigen Wurzel. Das finde ich ganz interessant. Und Paulus dreht es ja um. Der sagt ja dann, die da oben, das sind ja die Wilden. Das ist ja eigentlich das Edle. Also ja, ist eigentlich verkehrt drum, ja. Aber das.
Nicht zu viel wegnehmen hier. Ja, das ist stark, wenn man das so einmal sich vor Augen stellt. Als Christen sind wir eingefropft, ja, in dem Baum Gottes, der da ist. Und durch Israel sollen alle Völker der Welt gesegnet werden. Und sie sollen das Heil Gottes verstehen und ergreifen. Und doch ist es notwendig gewesen, dass Gott Zweige ausgerissen hat aus dem wunderschönen Ölbaum und dass jetzt wilde Zweige eingepflanzt werden, damit Gottes Willen in dieser Welt auch vonstatten gehen kann, dass er sich auch ereignen kann. Und wir werden eingefropft in diesem Ölbaum Israels. Das ist unsere Situation. Und das wird für uns Christen ja etwas sein, wo wir aus dem Alten heraus leben wollen, wo wir die Psalmen, wo wir Gesetz und Gebot achten wollen, wo wir wissen, das ist Gottes Bund mit seinem Volk und das geht auch uns an. Das ist nicht geringwertig für uns. Das ist eine ganz andere Situation, nicht? Und wir können als Christen uns dann eigentlich nicht so ganz schroff absetzen von all dem, was mit dem Volk Israel auch in den Jahrhunderten passiert ist, sondern es ist Gottes Volk und Gottes Volk auch für die Zukunft der Erde. An Israel werden wir erleben, wie Gott sein Heil in dieser Welt deutlich machen wird. Und als Christen sind wir dabei, wir sind eingefropft. Noch einmal der Gedanke, also eigentlich ist der Baum vielleicht nicht so hochwertig und da werden ganz edle Zweige eingefropft, damit die Frucht besser war. Und Paulus benutzt hier ein anderes Bild. Ja, der Baum ist völlig super und gut, sagt er, ja. Und die Zweige werden ausgerissen und wilde Zweige, die wilden Zweige haben den Gedankengang, glaube ich, dass sie nicht so viel Frucht bringen wie die ganz veredelten Zweige, ja. Und wir werden als wilde Zweige ja gesehen. Wir sollen natürlich Frucht bringen, ne? Und wir sollen für Christus auch da sein, sind wir ja auch. Nicht? Aber von der Wertigkeit her ist es so, dass Paulus deutlich macht, dass hier Gott in seinem Wort, auch im Alten Testament, mit einer Hochachtung entgegenkommt und dass wir Christen uns nicht absetzen und sagen, ach, das erste Testament brauchen wir gar nicht, nicht? Sondern im ersten Testament wird Christus schon deutlich. Und es geht darauf hin, dass gerade der Erlöser kommen soll und muss, der diese Welt erlöst. Und dass Christen, ja, es gab Judenchristen und Heidenchristen, ne, oft zu gleichen Teilen in den ersten Jahrzehnten. Ne. Menschen, die aus dem Gesetz gläubig geworden sind an Jesus und die immer gefragt haben, was passiert da eigentlich in mir? Ja? Ich habe den Erlöser angenommen, aber ich bin auch im Gesetz verankert. Was passiert da eigentlich? Judenchristen. Und auf der anderen Seite Heidenchristen, die komplett von Gott keine Ahnung gehabt haben, von der Heilsgeschichte nicht, von Abraham nicht, von dem, was wie Gott gewirkt hat in der Welt. Und die jetzt aber die Gnade haben, die unverdiente Gnade, dass die Heiden dem Volk Israel sozusagen gleichgesetzt werden, wenn sie Christus annehmen. In keinem anderen ist das Heil, außer in Christus. Und wenn ich Christus habe, habe ich das Leben. Und wenn ich ihn nicht habe, gehe ich am Leben vorbei. So ist die Situation jetzt neu. Und das ist auch stark, wie Gott wirkt. Und es ist ein Bild, das Paulus hier gebraucht, von einer riesengroßen Hochachtung dem Alten gegenüber, aber auch der Notwendigkeit, dass nur Jesus Christus uns zu neuem Leben durch Tod und Auferstehung Jesu Christi heranführt. Wenn ich darüber rede, merke ich, wie viel da mitspielt, wie viele verschiedene Welten auch dahinter stehen. Ne? Für einen jüdisch gläubigen Menschen war das nicht möglich, dass Gott einen Sohn hat. Das geht nicht. Nicht? Yahweh Echad, Adonai Echad, Gott ist einer. Ja, er ist der lebendige Gott. Und als Christus von Gott gekommen deutlich macht, dass er der Erlöser wird und dann eigentlich nach griechischer Denkweise wird jetzt gesagt, er ist der Sohn Gottes, nicht nach hebräischer Denkweise, wisst ihr? Wir haben das, sag ich mal, von unserem Horizont auch anders erlebt. Ja, dass Christus, dass Gott Mensch wird und Christus war trotzdem ganzer Mensch. Jesus war eine historische Person, ja? Der ist gestorben und da gibt's auch historisch kein Zweifel dran, ne, dass er gestorben ist. Historisch gibt es da keinen Zweifel dran, weil auch andere Geschichtsschreiber das wirklich aufgeschrieben haben. Ob ein Josephus, ein jüdischer oder ob auch dann römische Geschichtsschreiber das aufgeschrieben haben, dass Jesus kommt vor als geschichtliche Person. Und doch ist der Glaube hier dass Christus im Nachhinein als Sohn Gottes eindeutig erkannt wird. Dass auf einmal die Christen gesagt haben, er ist der Kyrios, der Herr. Kyrios ist nichts anderes als Adonai, ja, im Hebräischen. Da weiß man schon, hier geht's um. Aber damit haben die Heidenchristen die Gefühle, sag ich mal, auch der Judenchristen beinahe verletzt, wenn sie das so gesagt haben. Weil für sie ist Gott einer, für die Juden. Und die Christen sagen jetzt, Gott ist drei in eins. Wir haben einen Gott, aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Drei in eins. Dieses Wunder können wir nur so sagen. Und da merken wir, wie viel Hintergrund hier ist, wie der Ölbaum ganz schön wackelt, ja? Wie der wilde Zweig wirklich so ein wilder Zweig ist für die Juden. Ne? Was sagen die Christen da eigentlich? Nicht? Und die Juden können die Christen nicht verstehen und die Christen haben auch oft die Juden nicht verstanden. Und das ist 2000 Jahre Leidensgeschichte und keine gute Geschichte. Leider nicht. Und im Wort Gottes ganz anders möglich. Auch bei Paulus, ja, der gesagt hat, ich möchte mein Leben auch als Christ dahingeben, für meine Brüder und Schwestern im jüdischen Glauben. Denn wenn sie es erkennen würden, dass sie durch Christus die Rettung haben, er würde sein ganzes Leben dahingeben. Ich erzähle eine Geschichte so gerne, die so den Ernst zwischen jüdischen und christlichen Glauben auch manchmal so deutlich macht. Es ist die Essener Synagoge. Die Reichskristallnacht 1938 hat bewirkt, dass auch in Essen diese über 2000 Plätze fassende Synagoge völlig zerstört worden ist, ausgebrannt. Es war gar nichts mehr da, nur von innen alles verkohlt. Und das Gebäude blieb wie ein Mahnmal in dieser Stadt stehen. Die Stadt Krupp, Industrie, Kriegsmaschinerie, ganz schön heftig eigentlich, ja. Und dann, als der Krieg voranschritt, 1944, und die Bombennächte größer wurden, ja, da haben sich die Menschen in der Synagoge versammelt. Und dann nicht 2000, dann haben sich oft über 5000 Menschen da reingedrängt, um die Bombennächte zu überstehen und mit diesem Sauerstoffgehalt, der dann noch sein konnte in der Synagoge, haben sie dann überlebt. Und wenn sie draußen gewesen wären, dann hätten sie, dann wären die Lungen geplatzt, auch wenn sie nicht verbrannt worden wären oder direkt von der Bombe getötet wären. Aber in solchen Bombennächten, das war ein riesengroßes Problem, dass man keine Luft hatte und die Lungen sind zerborsten. Und das ist ein Bild für mich, ja, die zerstörte Synagoge, ne? Wenn man so will, auch, ja, christliches Abendland. Und ist gleich der Ort für einen Schutz, ne? Schutz für die Menschen, dass sie überleben konnten. Das Heil kommt aus den Juden, das Heil ist in Christus, der wirklich der Sohn Gottes geworden ist für uns. Und er ist. Und wir haben einander Unrecht getan und viele Jahrhunderte. Und der Sinn ist aber, dass Gott sein Volk zu einem ganz großen, ja, Ziel bringt, dass wir Christen sein können, eigentlich auch nur deswegen, weil die Juden ein Stück verblendet sind, weil sie Gott, den Erlöser, weil sie den Messias nicht erkannt haben, der deutlich drinsteht. Ne? Wenn ich mir von jüdischer Seite mal vorstelle, dass Jesaja 53, wo so drinsteht, dass der Messias sein Leben gibt, dass er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird, dass sein Blut fließt, ja, und dann kommen Dinge vor, wie sie am Kreuz von Golgatha vorkommen, in Jesaja 53, 600 Jahre vor dem, was wirklich passiert ist, dann geschrieben. Und die Juden haben das Kapitel oft nicht beachtet. Sie wollten das nicht. Sie wollten natürlich auch nicht, dass die Christen denken, ja, das ist zu offensichtlich, nicht? Aber wir merken auch, wenn wir von dem Glauben reden, wie viel Konkurrenz da ist, wie viel manchmal denn auch gegeneinander geworden ist. Und wenn man die Schrift besieht, dann kann man beinahe nur jubeln. Dann hat Gott immer noch seinen Plan mit dem Volk Israel. Das Volk Gottes als Volk Israel und die Christen sind auch Volk Gottes geworden. Aber wir sind eingefropft. Wir haben keinen Grund, Stolz und Hochmut zu haben und sagen, Mensch, ihr habt es nicht erkannt, ihr seid alle verloren oder so, ja? Nein. Wir dürfen Gott zutrauen, dass er seinen Weg hat. Auch mit dem Volk Gottes, auch mit Israel. Diese große Perspektive, die wird uns hier eröffnet von Paulus. Und ja, geht uns dann noch so ein Stückchen weiter, dass er uns als Christen auch so ein bisschen mahnt. Nicht nur ein bisschen, sondern er mahnt uns. In Vers 18, so rühme dich nicht gegen die Zweige, wenn du dich aber gegen sie rühmst. Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ah, das ist natürlich klar, nicht? Ein Gewächs ohne Wurzel, das fällt irgendwann mal um vom sowieso und kann auch keine, kann gar nicht leben. Aber die Wurzel, auch die Wurzel unseres Glaubens, ist ganz deutlich in den Geboten, in dem Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, was ein Glaubensbund war. Abraham hat Gott geglaubt, obwohl er nichts gesehen hat, hat ihm vertraut. Und durch Abraham werden alle Völker der Erde gesegnet. Das war Gottes Absicht. Und Abraham ist der für den Bund steht, den Gott mit den Israeliten dann gemacht hat. Ja, wir haben das von Christa Egli so wunderbar erklärt bekommen, ja, was es heißt. Auch im Alten Testament, wenn Gott einen Bund gemacht hat, dann steht er dazu. Dann hebt er den nicht einfach wieder auf. Der ist da. Ja, und das ist doch gut, wenn wir das als Christen uns verdeutlichen. Und dann auch wissen, es ist wichtig, dass wir auch als wilde Zweige angefropft sind. Es ist ja beinahe auch ein Unikum, dass es messianische Gemeinden gibt in Israel. Und gar nicht so wenige. Oft klein, aber die gibt es. Ja, Juden, Christen, sozusagen wie zur Zeit des Neuen Testamentes, die Christus als Erlöser angenommen haben. Und die natürlich von den Orthodoxen geschmäht werden. Und die finden das nicht so gut. Aber wir haben keinen Grund zu sagen, Mensch, das ist alles überholt, das Alte ist, ja, ist wirklich alt, der Kopf ist auch wirklich bald vorbei hier bei dem Bären, ne? Der hat keine Chance mehr. Und doch lacht er mich wieder an und ich weiß Bescheid. Ein Stück weiter, die Wurzel trägt uns. Das war jetzt gerade der Gedankengang. Die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingefropft werde. Auch dass Paulus diesen Gedankengang so deutlich macht, ja. Mensch, dass Gott auch an Israel in einer bestimmten Weise gehandelt hat, damit wir Christus annehmen können, damit wir zu Gott kommen, ja. Eigentlich müssten wir auch als Christen den Israeliten richtig dankbar sein, ja. Das, ja, ich sag das mal so. Wo wären wir? Wo wäre unsere Erkenntnis? Aber dieser Gott der Liebe ist diesen Weg gegangen, dass er aus dem Alten Testament heraus diesen Weg durch den Erlöser, einmal wird er Messias genannt, einmal leidender Gottesknecht. Nicht? Und das Alte Testament ist voll davon. Da gibt es so viele Dinge, die stark sind. Ich habe mich bekehrt über Psalm 22, weil da die Kleider verteilt werden am Kreuz durch die Soldaten. Das steht da drin. Irre. Wirklich. Ich finde das so stark, wenn wir unsere Augen einmal richtig drauf stoßen, was im Alten Testament an Erlösung, an eine Erlösung, die für uns eigentlich eine unverdiente Erlösung ist, eine wunderbare Gnade, ein Staunen darüber, wie Gott mit uns umgeht, dass Gott selber ein Mensch wird, damit wir aufwachen, damit wir es kapieren. Gott hat alles in Bewegung gesetzt. Und wir dürfen auch mit den Augen des Glaubens, gerade in Bezug auf das Volk Israel, auf das Alte Testament, dürfen wir den Glauben an Christus noch viel stärker gewinnen. Das ist kein Widerspruch. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Ja, Gott hat die Juden oft nicht geschont. Das ist richtig. Sie sind sein Volk. Er hat sie erwählt, geliebt, berufen. Und dadurch soll die Welt erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und genauso wir Christen. Wir werden nicht geschont. Weltweit sind die Christen wirklich eine verfolgte Religion, ein verfolgter Glaube. Und so, dass darin die meisten Menschen auch zu Tode kommen, die verfolgt werden. Wir sind doch gar nicht so geschont. Wir sind, wenn wir als Leib Christi funktionieren und uns vorstellen, was in der Welt los ist, wir sind gebeutelt. Wir sind in Leid reingenommen. Und Leid kommt nicht nur, wenn wir selber erfahren, sondern wenn wir mit Brüdern und Schwestern zusammenstehen. Wenn uns das nicht egal ist, was die Christen in einem anderen Land erleben, sondern wenn wir sagen, das sind unsere Brüder und Schwestern. Und wir wollen das erleben, dass Gott hier neu wirkt, auch durch uns, durch unsere Gebete, durch unser Handeln. Warum sollte Gott mit uns anders umgehen, wenn wir denken, wir haben so eine Art Heilssicherheit, weil wir uns mal zu Jesus vielleicht bekehrt haben? Nee, Jesus möchte, dass wir mit ihm leben. Die Gnade Jesu ist sicher die Vergebung unserer Schuld, aber dann auch dieses Hineingenommenwerden in die Jüngerschaft, dass wir in der Gnade Jesu merken, wir haben auch dieses sanfte Joch bei uns, wo im Bild gesprochen, Jesus, als Jesus das sagte, ja auf dem Acker die Rinder geführt werden und dass der Herr die Rinder führt, auch zur Arbeit führt. Und das Gnade ist, dass wir das akzeptieren, Herr. Herr, ich möchte dir gehorsam sein und ich möchte dir nicht weglaufen, sondern nicht nur Gnade zu reduzieren auf die Vergebung meiner Schuld. Das ist zu wenig. Die Gnade ist viel größer. Die Gnade ist, dass ich in der Erlösung lebe, dass ich in der Beziehung mit Jesus lebe und mich freue, wenn Jesus da ist. Und warum sollte Gott mit uns anders umgehen als mit den Juden, wenn wir sagen, Herr, Mensch, eigentlich ist es nett, Christ zu sein, aber das kostet gar keinen Preis mehr. Gott redet schon sehr ernst und sehr hart. Und das müssen wir auch mal sagen und sagen, Herr, ich will nicht mehr weglaufen von dir. Die Dinge des Reiches Gottes sind doch zentral wichtig. Und unsere immateriellen Dinge oder unser persönliches Leben ist auch wichtig, weil wir leben darin. Aber wichtiger ist, dass wir mit Christus unterwegs sind. Und da ist manchmal ein Gespräch wegen Jesus einem anderen Menschen gegenüber so wichtig. Und das Hören, was Gott mir vielleicht sagt, was ich tun soll, so wichtig. Und ich denke immer noch, ich könnte mich schnell zurückziehen. Leben in der Gnade, das ist schon, was Paulus sich hier auch vorstellt. Auch wenn wir wilde Zweige sind, aber Gott wird mit uns dann auch hart umgehen, wenn der Glaube uns einfach egal wird, wenn wir lau werden. Aber wenn wir in Christus sind, dann ist das wunderbar. Da dürfen wir uns am Leben freuen, dürfen uns in die Dinge des Lebens freuen. Aber wir wissen, warum wir leben. Ne? Wir wissen, dass wir in Christus sein sollen und in Christus sind. Und dass dieser Jesus in uns, das ist unser Leben. Alles andere macht auch leer. Und Jesus macht voll. Ja, der gibt letztlich schon so, dass wir auch zufrieden sind. Oder wo wir merken, wir leben so, dass diese Dinge in der Ewigkeit vorkommen. im Reich Gottes in der Zukunft. Ne? Das heißt aber nicht, dass wir dann, ja, dass wir oft ganz anders hier halt leben. Paulus mutet uns das zu, dass das hier diese Ermahnung steht. Am Ende dieses wunderbaren Gedankenzusammenhangs des Ölbaums. Wir sind eingefropft worden, veredelt worden. Und doch diese Mahnung, ja, wo stehen wir? Wo gehen wir mit Jesus? Er ist der Wichtige in unserem Leben. Und wenn der Herr da ist, dann ist alles gut. Und wir wollen doch ihm zur Ehre leben. Wir wollen so leben, dass er sich dran freut. Dass wir ihm auch nachfolgen. Amen.